Predigt mit dem Titel Die wahren Kinder Gottes lese ich ein paar Verse aus dem Johannesevangelium, die Verse aus Kapitel 8, 21 bis 29 vor. Diese Verse befinden sich gleich vor dem Predigttext. Deshalb sagte Jesus wieder zu ihnen: Ich gehe weg und ihr werdet mich suchen und in euren Sünden sterben. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Da sagten die Juden: Will er sich denn selbst töten, dass er sagt, wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen? Und er sagte zu ihnen: Ihr seid von unten her, ich bin von oben her. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr sterben werdet in euren Sünden. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr sterben in euren Sünden. Da sagten sie zu ihm: Wer bist du denn? Und Jesus sagte zu ihnen: Durchaus das, was ich zu euch sage. Ich habe vieles über euch zu reden und zu richten, aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zur Welt. Sie verstanden aber nicht, dass er zu ihnen vom Vater redete. Da sagte Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Menschensohn erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und nichts von mir selber tue, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater hat mich nicht allein gelassen, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Als er dies sagte, glaubten viele an ihn.
Lautet das Thema für die heutige Predigt. Und wie schon angekündigt, lese ich die anschließenden Verse von dem Text, den uns Roberto gelesen hat, nämlich Johannes 8, die Verse 30 bis 36. Johannes 8, Vers 30 bis 36. Als Jesus dies redete, glaubten viele an ihm. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, dann seid ihr wirklich frei. Soweit aus dem Wort Gottes. Anhand von diesem Text wollen wir uns heute drei Gedanken anschauen und sie im Licht der Bibel betrachten. Zuerst der Gedanke, die Versklavung der Menschheit. Und dabei geht es um die Verse 33 und 34. Danach, die Wahrheit macht frei. Aber was ist Wahrheit? Da geht es um die Verse 31 und 32. Und der dritte Gedanke, aus der Versklavung zum Gotteskind. Die Verse 35 und 36. Jesus war für das Laubhüttenfest nach Jerusalem gereist. Obwohl die Juden, besonders die Pharisäer, ihn aus Hass hinrichten wollten, predigte er doch öffentlich im Tempel. Und die soeben gelesenen Verse sind ein Ausschnitt aus dieser Predigt Jesu im Tempel während der Feier des Laubhüttenfest in Jerusalem. Und in Vers 30 lesen wir: Als er dieses redete, glaubten viele an ihm. Dieser Satz bezieht sich auf den Text, den uns Roberto gelesen hat, nämlich Johannes 8, Vers 21 bis 29. Dort redet Jesus von sich als den Sohn Gottes. Und dieser Sohn Gottes muss erhöht werden, sagt er zu den Juden. Und daraufhin kommen viele Juden zum Glauben an ihn. Jesus hat es hier also mit waschechten Juden zu tun, die jetzt auch davon überzeugt sind, dass er der Menschensohn ist. Es sind keine Juden, die Jesus hier eine Falle stellen wollen oder ihn nur herausfordern möchten, wie die Schriftgelehrten es zu oft taten. Nein, diese Juden möchten ernsthaft an Jesus glauben. Und doch kommt es zu dieser Auseinandersetzung zwischen den Juden und Jesus. Der Ausgangspunkt für diesen Streit war die Aussage Jesu: Die Wahrheit wird euch frei machen. Es ist nicht so, dass die Juden keine Freiheit wollten, aber wovon sollten sie befreit werden? Sie sagen in Vers 33, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortet ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Und so kommen wir zum ersten Hauptgedanken, die Versklavung der Menschheit. Diese Juden, die Jesus hier widersprechen, berufen sich auf die leibliche Nachkommenschaft von Abraham. Und auf Abraham liegt eine sehr große Verheißung für die Juden. Gott hatte Abraham Land verheißen, nämlich das Land Kanaan. Er hatte Abraham aber auch zahlreiche Nachkommen verheißen und ganz besonders die Segenslinie. Durch Abraham sollten alle Völker gesegnet werden. Und auf diesen Verheißungen ruht die Erwählung des Volkes Israel. Aber auf diesen Verheißungen ruht auch die herausgehobene Stellung des Volkes gegenüber allen anderen Nationen. Sie sind das Volk des Eigentums. Sie sind das auserwählte Volk Gottes. Und durch sie sollen alle anderen Völker gesegnet werden. Wenn diese Juden nun sagen, dass sie nie jemandes Sklaven gewesen sind, dann bedeutet das nicht, dass sie ihre Vergangenheit nicht kennen. Sie wissen sehr wohl, dass sie Sklaven in Ägypten waren und dass sie auch später unter der fremden Herrschaft gelebt hatten im Exil. Aber geistlich waren sie doch nie gefangen. Sie hatten die Offenbarung Gottes, sie hatten das Gesetz und die Opfer. Wovon sollten sie geistlich befreit werden? Besonders jetzt nach dem Exil waren sie bemüht, die Gesetze zu erfüllen und Gott zu gefallen. Wenn jemand Wahrheit erkennen musste und Befreiung nötig hatte, dann waren es die Samariter und die Heiden und nicht sie, die Juden. Doch genau diese Vorstellung stellt Jesus in Frage, wenn er sagt, jeder, der Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Wenn ihr Sünde tut, dann seid ihr Sklaven der Sünde, egal ob ihr Jude seid oder nicht, sagt Jesus zu diesen Leuten. Für Jesus gibt es da diesen Unterschied zwischen Jude und Heide nicht in der Frage der Sünde. Kurz vor dieser Rede, die Jesus im Tempel hält, hatten die Pharisäer und Schriftgelehrten eine Ehebrecherin zu Jesus in den Tempel geschleppt. Und er sollte jetzt das Urteil über sie fällen. Daraufhin sagt Jesus zu den Anklägern, in besonderer Weise die Pharisäer und Schriftgelehrten, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Johannes 8, Vers 7. Doch niemand dieser Ankläger vermochte, einen Stein zu werfen. Sie waren sich alle ihrer eigenen Sündhaftigkeit bewusst. Und genau diesen Gedanken greift Paulus in seinem Brief an die Römer auf. In Kapitel 3, Vers 9, sagt Paulus, wir haben soeben bewiesen, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde sind. Paulus macht hier deutlich, dass sowohl Juden als auch Heiden unter der Macht der Sünde leben und somit versklavt sind. Sklave der Sünde zu sein oder unter der Sünde zu leben, bezieht sich nicht auf die einzelnen sündigen Taten, die der Mensch tut. Es bezieht sich auf die Macht der Sünde, die seit dem Sündenfall in der Welt und über den Menschen herrscht. Und diese Macht wird vom Satan ausgeübt. Und genau deshalb wird Jesus noch radikaler im gleichen Kapitel in Johannes 8. Einige Verse weiter bezeichnet er die Juden sogar als Kinder des Teufels, weil der Teufel die Macht der Sünde ausübt. In Johannes 8, Vers 44 sagt Jesus, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüsten wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lüge redet, so redet er aus dem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Das sind sehr harte Worte Jesu an Juden, die Gott durch das Einhalten der Gesetze gefallen wollen. Das sind auch sehr harte Worte an Menschen, die meinten, besser zu sein als alle anderen Völker. Kein Wunder, dass sich diese Menschen gegen Jesus sträuben und sagen, wie sagst du, wir sollen frei werden? Aber ist die Reaktion des Menschen heute nicht ähnlich? Wer will es schon wahrhaben, ein Sklave der Sünde zu sein? Aber es ist eine Tatsache. In Römer 5, Vers 12 lesen wir, deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Solange der Mensch nicht durch Jesus Christus ein Kind Gottes wird, lebt er unter der Macht der Sünde. Und das bedeutet, er lebt unter der Herrschaft des Teufels. Als ich diese Zeilen in der letzten Woche schrieb, dann kamen mir viele Fragen. Und in ganz besonderer Weise die Frage, kann ich das so einfach sagen? Angenommen, vor mir steht ein Mensch, der Gott zwar ignoriert, aber ganz bewusst sein Leben gut gestaltet. Kann ich diesem Mensch ins Gesicht sagen, du bist ein Sklave der Sünde? Oder angenommen, vor mir steht ein Mensch, ein sehr religiöser Mensch, der aber durch andere Religionen versucht, gerettet zu werden. Kann ich diesem Menschen einfach so sagen, du lebst unter der Herrschaft des Teufels? Diese Fragen kamen mir bei der Vorbereitung. Und ja, so kann man es sagen und man kann es nur so sagen. Doch diese Tatsache ist nicht angenehm. Und ich denke, genau deshalb werden die fernöstlichen Religionen für den westlichen Mensch heute immer attraktiver. Denn sie zeigen nicht die Verlorenheit des Menschen, sondern das Selbsterlösungspotenzial im Menschen. Doch Jesus ist hier sehr deutlich. Jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Und gegenüber dieser Problematik bringt Jesus einen Lösungsvorschlag, nämlich in den Versen 31 und 32. Dort sagt er, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und so kommen wir zum zweiten Gedanken, nämlich die Wahrheit macht frei. Aber was ist Wahrheit? Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus erhebt hier den Anspruch, dass seine Worte göttliche Autorität haben, genauso wie die Propheten im Alten Testament. Doch nicht nur das, er sagt hier auch, dass er selber Gott ist. Im Alten Testament war das so, dass die Propheten eine Offenbarung Gottes bekamen und diese Worte Gottes dann am Volk weitergaben. Es waren keine Worte der Propheten, sondern Worte Gottes. Jetzt aber sagt Jesus, dass seine Worte göttlich sind. Und somit bestätigt er, dass er Gott ist und dass er eins ist mit dem Vater. Jesus ist das Wort Gottes. Auch schon im Alten Testament verstand man unter Wort Gottes nicht nur das Reden, sondern auch das Handeln Gottes. Durch sein Wort wirkte Gott im Menschen, im Volk Israel und auch in der ganzen Welt. So sagt Gott von seinem Wort in Jesaja 55, Vers 10 bis 11. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Das sagt Gott von seinem Wort. In Jesu Wort zu bleiben, bedeutet also für den Zuhörer damals, für einen Juden, Jesus als die Offenbarung Gottes anzunehmen, als das lebendig gewordene Wort Gottes. Aber auch in Jesu Wort zu bleiben, bedeutet auch, diesen Worten Jesu Vertrauen zu schenken, dass sie Leben geben, genauso wie die Tora es verheißen hatte. Und so ist Jesus auch für uns heute das sichtbar gewordene Wort Gottes. Jesus ist Gott. Und als der Sohn Gottes sagt er auch zu uns, wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, dann seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Doch was ist Wahrheit? Ist es das Gegenstück zu einer Lüge? Sind es einfach wahre Aussagen über Mensch und Welt, die wir in der Bibel finden sollen? Oder was verspricht uns Jesus hier? Was werden wir in der Bibel finden? Einfach eine Bestätigung, dass die Christen recht haben und alle anderen falsch liegen? Oder ist es doch mehr? Das griechische Wort, welches Jesus hier verwendet, kann auch mit Aufrichtigkeit und Zuverlässigkeit übersetzt werden. Und diese Bedeutung von Wahrheit liegt uns heute sehr nahe. Denn für uns bedeutet Wahrheit auch Aufrichtigkeit oder dass eine Person zuverlässig ist. Schauen wir uns aber die hebräische Entsprechung für das Wort Wahrheit an, dann bekommt es eine viel tiefere Bedeutung. Denn das hebräische Wort kann auch mit Treue oder Festigkeit übersetzt werden. Und genau dieses Wort wird verwendet, um Gottes Wesen zu beschreiben. Zum Beispiel in Jeremia 10, Vers 10, wo es heißt, aber der Herr ist der wahrhaftige Gott. Man könnte auch übersetzen, aber der Herr ist der treue Gott. Und weiter heißt es, der lebendige Gott, der ewige König. Das gleiche Wort wird aber auch verwendet, um Gottes Handeln zu beschreiben. Und so wird die Wahrheit Gottes oder auch die Treue Gottes im Psalm 91, Vers 4 besungen. Dort heißt es, er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Wahrheit ist in der Bibel also viel mehr als nur eine Ansammlung von richtigen Aussagen über Welt und Menschen und Gott. Die Wahrheit ist Gottes Wesen. Seine Reden ist wahr. Und Gott handelt in Wahrheit. Es bedeutet in Treue, in Festigkeit. Und genau deshalb wird Gott auch als der Fels beschrieben. Weil Gott wahrhaftig ist, das heißt, weil er treu und fest ist, kann man sich auf Gott verlassen. Auf diesen Felsen kann man sein ganzes Leben bauen. Auf diesen Felsen, Gott, kann man sich verlassen und sich an ihm klammern. Die Wahrheit zu erkennen, bedeutet also, Gott in seiner Treue und in seiner Beständigkeit zu erkennen. Wenn man die Wahrheit erkennt, dann sieht man in Jesu Tod und in seiner Auferstehung Gottes Handeln in seiner Treue. Und genau dazu fordert Jesus die Juden auf, nämlich in ihm, in Jesus Christus, Gottes Treue zu seinem Volk zu erkennen. So viele Menschen heute sind auf der Suche nach Wahrheit. Es ist die Suche nach einem Sinn im Leben. Man möchte etwas haben, worauf man sich stützen kann. Man sucht Halt im Leben. Und diese Wahrheit, diese Stütze und diesen Felsen findet man nur in Gott. Und deshalb beginnt die Suche nach Wahrheit auch in der Bibel. Doch diese Suche führt uns nicht zu einer Theorie, die alles schön in ein System packt. Diese Suche führt uns zum lebendigen Gott. Und der Ertrag dieser Suche ist kein Zuwachs an Gehirnmasse, sondern es ist die Befreiung aus der Sklaverei der Sünde. Aus einem Gefangenen wird ein Befreiter und sogar ein Kind Gottes. Und diese Tatsache beschreibt Jesus in den letzten Versen, in den Versen 35 und 36. Dort sagt er, der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus. Der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und somit kommen wir zum letzten Gedanken, aus der Versklavung zum Gotteskind. Wenn man an Sklaven und Kinder denkt, dann könnte man hier sehr viele Unterschiede zwischen Sklaven und Söhne und Töchter aufzählen. Ein Sklave ist ein Gefangener, der Sohn oder die Tochter aber ist frei. Ein Sklave lebt oft in sehr schlechten Bedingungen, der Sohn und die Tochter leben oft in sehr guten Bedingungen. Doch Jesus hebt hier einen ganz anderen Unterschied hervor. Dieser Unterschied, den Jesus hier nennt, scheint in erster Linie nicht so grundlegend zu sein. Wenn man mir fragen würde, welches ist der größte Unterschied zwischen einem Sklaven und einem Sohn, dann würde ich auf jeden Fall die Freiheit nennen. Doch Jesus setzt einen ganz anderen Schwerpunkt. Er sagt, der Sklave bleibt nicht immer im Haus. Der Sohn aber bleibt für immer. Jesus sagt somit, das, was der Sklave vermisst, ist nicht in erster Linie die Freiheit, sondern die Zugehörigkeit zu einer Familie. Ein Sklave hat kein Recht darauf, Teil der Familie zu sein. Das bedeutet, er hat auch kein Recht auf das Erbe. Aber das Erbe ist längst nicht alles. Eine Familie gibt noch viel mehr. Eine Familie gibt Beistand in Schwierigkeiten, Anerkennung bei Erfolgen, aber auch Ratschläge für das Leben und einen Ort der Sicherheit und Geborgenheit. Und ein Sklave kann bei all dem nur von Weitem zusehen, aber er darf kein Teil davon sein. Und genau das hat die Menschheit beim Sündenfall verloren, nämlich die Beziehung zu Gott, dem Vater. Die ersten Menschen, Adam und Eva, wollten lieber eine Freiheit, eine scheinbare Freiheit unter der Regie des Bösen, als Kinder des Schöpfers zu sein. Der Gedanke, von zu Hause auszureißen, wie man die Tat von Adam und Eva auch beschreiben könnte, ist mir auch nicht fremd. Ich hatte als Kind alles. Mir ging es gut. Ich wurde geliebt. Meine Eltern waren auch nicht böse. Und trotzdem kam mir der Gedanke, wie schön es doch wäre manchmal ohne Mama und Papa. Also die schauten mir schon manchmal ein bisschen stark auf die Finger oder mich nervten einige Hausregeln. Und deshalb kamen mir solche Gedanken, von zu Hause auszureißen, unabhängig zu sein vom Papa und von der Mama. Und genau diese Verlockungen hatten die ersten Menschen im Garten Eden auch. Nämlich die Freiheit und die Selbstbestimmung lockten. Und schon hatten sie sich von ihrem Vater, ihrem Schöpfer Gott losgesagt und waren freiwillig Gefangene des Teufels geworden. Und was wir dann nach dem Sündenfall in der Bibel lesen, das ist der Versuch eines Vaters, seine einstigen Kinder wieder zu befreien. Und das geht so weit, dass er seinen einzigen Sohn zur Welt schickt, damit er stirbt und das Lösegeld für alle Menschen bezahlt, damit die Kinder befreit werden. Es ist keine Aktion von einem fernen Gott, der sich gegen Satan als der Mächtigere beweisen muss. Nein, es ist eine Aktion des Vaters, der die Befreiung seiner Kinder möglich macht. Und deshalb sagt Jesus in Vers 36 auch, wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Wer also die Befreiung durch Jesus Christus annimmt, der ist wirklich frei, weil er Gott dann zum Vater hat. Beim Vater ist unser bester Lebensbereich als Menschen. Auch wenn die Welt uns viel Freiheit verspricht, so ist das Leben ohne Gott als Vater doch der sichere Tod und das Verderben. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Ein Karpfen ist ein Süßwasserfisch und deshalb lebt er in Binnengewässern wie Seen und Flüsse. Doch so ein Karpfen kann einem schrecklich leid tun, denn er kennt die weiten und grenzenlose Freiheit des Meeres nicht. Doch würde man diesem Karpfen diese Freiheit im Meer gönnen und ihn ins Meer werfen, so wäre es sein sicherer Tod wegen dem Salzwasser. Und genauso ist unser Lebensbereich als Menschen bei Gott, dem Vater. Wir sind geschaffen, um mit Gott, dem Vater, in einer Beziehung zu leben. Und nur da, bei Gott, bekommen wir die Freiheit, die sich auch tatsächlich als Freiheit herausstellen wird. Der Mensch lebt in der scheinbaren Freiheit der Welt, doch als ein Gefangener, weil die Sünde regiert. Er kämpft mit aller Kraft um mehr Freiheit und er möchte sich mit eigener Kraft losreißen von dieser Macht. Doch es ist vergebungslos. Und Jesu Worte sind da ganz deutlich, wie wir gesehen haben. Ihr seid Sklaven der Sünde, wenn ihr nicht durch den Sohn befreit werdet. Doch Gott, der Vater im Himmel, hat alles dran gesetzt, damit der Mensch wieder sein Kind werden kann. Und genau das ist das, was du und ich brauchen. Wir brauchen Gott zum Vater. Und dieser Gott, der dich und mich gemacht hat, der unser Schöpfer ist, er ist es auch, der uns zuruft und sagt, ich habe dich je und je geliebt. Und darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Jeremia 31, Vers 3. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Lasst uns gemeinsam beten. Allmächtiger Gott, unser himmlischer Vater, danke, dass du da bist. Danke, dass du in Jesus Christus den Weg zu dir frei gemacht hast und dass wir wieder deine Kinder werden dürfen. Lass uns das wieder neu werden, dass du unser lieber Vater bist. Lass uns mit allem, was uns bewegt, zu dir kommen und dir von Herzen dienen. Und so bitte ich dich, dass du uns nachgehst in dieser Woche, dass du mit uns bist und uns begleitest und uns deine Liebe immer wieder neu zeigst. Amen.